Hey!
Yeah! Boom, my cringe! Ist das von Modo? Mein Gott!
So, es ist der Podcast für alle Junggebliebenen.
Jetzt hast du gerade wie so ein DJ den Regler runtergedreht. Herzlich willkommen bei Boomer Cringe. Es ist der Mittwoch nach dem Tag der deutschen Einheit. Wir haben KW 40, wir sind alle zurück, wir sind ein großes Deutschland.
Was war das für ein Feiertag?
Das war ein Feiertag, unglaublich. Es war wirklich so ein schöner Tag der deutschen Einheit. Also das ist wirklich so schön gewesen wie noch nie.
Wie läuft so ein Tag der deutschen Einheit bei dir ab? Also bei uns ist es so, also dass wir morgens, weißt du, die Familie trifft sich, bei mir ist echt, wir treffen uns alle im Badezimmer und singen die Nationalhymne und machen uns gegenseitig schwarz-rot-goldene kleine so, Farben unter die Augen.
Ja, für mich ist der Tag der deutschen Einheit ist ein ganz besonderes Fest. Ich stehe auf und wenn es dunkel ist, gehe ich nach draußen und zünde Deutschland an. Einfach stehe dann davor und versuche, dass Deutschland brennt und stehe dann davor und wärme die Hände und das geht einfach nicht. Also Tag der deutschen Einheit ist das so ein merkwürdiger, konstruierter Tag für diejenigen von uns, die dabei gewesen sind, wie es wirklich war. Die wissen natürlich, dass der echte Tag der deutschen Einheit mit dem 3.10. nichts zu tun hatte. Das war der einzige Tag im Jahr, wo irgendwie Helmut und Hannelore...
Wo noch kein Feiertag war.
Nee, weißt du, Tag der deutschen Einheit war doch so, hat nicht Helmut Kohl sich den ausgedacht, weil im Oktober so wenig Feiertage waren? Also es hat überhaupt nichts mit der deutschen Einheit zu tun. Für mich ist der Tag der deutschen Einheit auf jeden Fall der 9.11., was ja so ein sehr vielschichtiger, besonderer Tag ist für uns Deutsche. Und in Thüringen war am Tag der deutschen Einheit das große Fest. Im Wochenende hat man in Thüringen gefeiert, den Tag der deutschen Einheit. Das geht ja immer so wie so ein Zirkus. Von Jahr zu Jahr ist das woanders. Und in diesem Jahr war das große Fest in Erfurt. Da hat man gefeiert. Das war wohl schön.
Warst du schon mal in Erfurt?
Ich war schon mal kurz in Erfurt und bin auch recht schnell aber wieder raus. Obwohl ich habe viel gelesen über Erfurt in letzter Zeit, weil ich mir diese Geschichte dieser Gedenkstätte von Topf und Söhne, das ist ja in Erfurt, ist die Produktionsstätte, die Öfen für die Konzentrationslager unter den Nazis oder bei den Nazis gebaut haben. Topf und Söhne. Und da stand da, DDR-Zeit wurde das genutzt, da war irgendeine Fabrik drin. Und nach der Wende hat man gemerkt, oh fuck, hier sind ja die ganzen Öfen gebaut worden für die Krematorien von Auschwitz und den Vernichtungslagern. Und dann gab es so einen Riesenstreit und die wollten es erst gar nicht, wollten es einfach abreißen. Jetzt haben sie, glaube ich, fast alles abgerissen und nur das Verwaltungsgebäude steht noch da mit einem, ich muss mal kurz das Foto raussuchen, weil das ist ganz beeindruckend. Da steht nämlich, Topf und Söhne.
Topf und Söhne.
Topf und Söhne, so heißt die Firma. Und das waren wirklich Leute, die sind dann auch nach Auschwitz gekommen und haben dann die Öfen repariert, wenn die kaputt waren. Also so nach dem Motto von wegen, wir haben nichts von nichts gewusst. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Die haben das natürlich alles gewusst. Und heute ist es ein Gedenkort und auf dem Gedenkort steht ein Satz drauf, der... jetzt ist da nur die eine Seite zu sehen. Also ein großer Auszug aus dem Geschäftsverkehr von Topf und Söhne mit der SS, die das natürlich beauftragt hat, steht sehr groß in großen Lettern auf dem Gedenkort drauf. Und ich habe sofort hier...
Gibt es die Firma denn noch, Topf und Söhne?
Natürlich nicht. Stets gern für sie beschäftigt. Also auf dem Ort, an dem die Verwaltung saß, die die Öfen gebaut hat für Auschwitz und die anderen Vernichtungslager, viele Vernichtungslager im Nazireich, steht einfach groß so eine Verabschiedung einer Geschäftspost von Topf und Söhne, um so ein bisschen zu zeigen, wie banal und wie irgendwie geschäftsmäßig das alles organisiert wurde. Stets gern für sie beschäftigt. Das steht da drauf. Also ich war noch nicht da beim Gedenkort, aber ich habe viel darüber gelesen, auch über die Geschichte, wie der Gedenkort entstanden ist und wie sich die Erfurter erst dagegen gewehrt haben, dass es überhaupt ein Gedenkort ist, geben soll. Und jetzt steht zumindest ein Gebäude noch. www.topfundsöhne.de. Willkommen bei Boomer Cringe.
Genau, mit dieser süßen kleinen Geschichte begrüßen wir euch am Mittwoch hier.
Ja, was?
Zum kurzen Innehalten.
Oh.
Und genau.
Ist das nicht genau der richtige Tag, um mal, falls zu viel Nationalgefühl aufkommt nach dem Tag der deutschen Einheit, könnt ihr euch auf uns verlassen, dass wir euch einfach wieder runterholen auf den Boden der Tatsachen?
Für mich ist Tag der deutschen Einheit, für die Onkel spielen. Ja. Weil die Ost und West zusammengebracht haben.
Ja.
Die sind im Osten groß und im Westen groß gewesen.
Ja, und links und rechts haben die irgendwie auch zusammengebracht. Also auf der rechten
Seite.
Auf der rechten Seite aber, leider. Komm mal
die
rüber.
Die haben viele zusammengebracht.
Komm mal rüber hier. Warum? Ja, wir wollen rechts und links zusammenbringen. Aber können wir das nicht in der Mitte machen? Nee. Kommt mal rüber zu uns hier nach rechts.
Wir sind die Onkel sind einfach jetzt in der Mitte angekommen.
Aha. Ja, weiß ich nicht. Oder Deutschland ist nach rechts gerückt und glaubt, dass die Onkels die Mitte sind.
Ich glaube, die spielen einmal oder zweimal im Jahr vor 150.000 Leuten da irgendwo am Lausitzring und dann machen sie wieder nix. Also die haben
Sag doch jetzt nicht Lausitzring so abschätzig. Hast du denn was gegen irgendwie, was ist Brandenburg oder Sachsen? Wo ist der Lausitzring?
Keine Ahnung, wo der ist.
Der ist in Sachsen, ist er. Naja, der ist in Sachsen, natürlich. Sag nicht, ist das so ein Projekt, so ein Projekt von so Westleuten, so Westministerpräsidenten, die Schlechten aus der West-CDU, die nach Osten gegangen sind, um da irgendwie ihre Lebensträume zu verwirklichen? Ist das nicht der Biedenkopfring oder sowas? Lausitz. In Schipkau.
In Schipkau.
Klingt so wie so ein Ort, wo früher irgendwie die Wochenshow. Ottmar Zittlauer, Schipkau. Ist aber in der Lausitz, ja. Ist Brandenburg. Nee, doch, ist Brandenburg. Lausitzring ist Brandenburg. An der Grenze zu Sachsen. Peinlich. Es ist Brandenburg. Ich habe da mal gedreht in meinem Volontariat, bin ich da hingefahren. Traurige Gegend. Schön, Menschen sind toll, aber traurige Gegend.
Gibt viele traurige Gegenden, ne?
Habe ich dich so überfahren mit meinem.
Nö, ich bin mehr in so einer meditativen. Ich mag das immer nicht, wenn du gleich so losprescht. Das überrollt mich manchmal.
Ja, weil ich habe so viel Nationalgefühl in mir. Jetzt mal ganz im Ernst, Olli. Der Tag der Deutschen Einheit ist ja unser großer nationaler Feiertag. Und jetzt machen wir mal keinen Spaß. Wie verbringst du das? Ist das für dich irgendwas, was irgendwas bedeutet? Oder ist das eher ein freier Montag diese Woche?
Ist mir scheißegal. War mir immer scheißegal.
Bist du gegen die Einheit?
Ich bin gegen.
Bist du gegen Deutschland?
Ich auch schon ein paar. Nee, bin ich auch nicht. Ich bin absolut pro Deutschland. Aber ich bin Feiertage ist mir. Ich habe mein Leben so aufgebaut, dass es nicht von Feiertagen abhängig ist, außer von den Weihnachtsfeiertagen. Ansonsten bin ich einfach gerade. Ich bin heute in so einer meditativen. Tut mir auch schrecklich leid, aber muss es ja auch mal geben, ne? Wenn man so zweimal die Woche sendet, dass man mal in so einer, dass man so ein bisschen so in sich gekehrt ist, ne? Kennst du das?
Ich kann das nachvollziehen, ja, ich verstehe das.
Aber du bist zu sehr Profi, um das zu zeigen, natürlich.
Ich kann das überspielen. Ich habe letztens was Schreckliches festgestellt, Olli, um vielleicht die Stimmung noch ein bisschen weiter runterzuziehen, als sie ohnehin schon runtergezogen ist. Ich bin ein Riesenfan.
Weil Topf und Söhne haben nämlich nicht nur die Krematorium gebaut, sondern die haben, was kommt jetzt?
Die sind auch die Gründungsmitglieder von den Onkels. Es geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar, kleines Offenlegung. Ich habe im Grunde genommen mein Bremer Abitur nur bestanden, weil ich in der Abiturhochphase in der 13. Klasse jeden Tag original 6 Kinderriegel gegessen habe. Ich habe tatsächlich ein Jahr lang im letzten Jahr meiner Schulzeit Abitur. Ich habe Abitur gemacht. Na und? Schäme mich nicht dafür.
Cool. Ich finde es cool, wenn ich einen schlauen Freund habe.
Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Offensichtlich. Du kennst ja nicht nur mich mit Abitur. Es gibt ja auch mehr Leute mit Abitur, die du kennst.
Ich kenne erstaunlich viele dumme Menschen mit Abitur.
Wollte ich gerade sagen. Ich kenne auch sehr viele dumme Leute mit Studium. Richtig dumme Leute.
Ich kenne auch dumme Leute mit Doktortitel.
Ich auch.
Wirklich. Kenn ich persönlich.
Ja, gibt's nicht sowas wie Mensa nur umgekehrt?
Oder die man kennenlernen musste, wirklich.
Wie dieser Verein für Hochbegabte nur umgekehrt. Für dumme
Ich kenne sogar Arschlöcher mit Adelstitel.
Arschlöcher ohne Grenzen. Ein Verein für dumme Menschen mit Doktortitel. Dumsa statt Mensa. Also Leute, die unterdurchschnittlich schlau sind, aber sich trotzdem irgendwie als. Dumme Leute mit Doktortitel, das ist ja, sind eigentlich schlagende Verbindungen. Ist das nicht Studentenverbindungen? Vereinigung für dumme Leute, die trotzdem studieren wollen?
Keine Ahnung, wo man sich dann so gegenseitig hilft, ne?
Ja, hinterher. Genau, erstmal schlägt man sich Narben ins Gesicht, daran erkennt man sich auch in der Fußgängerzone. Und
später baut man sich so eine Rattenlinie auf, dass man sich gegenseitig irgendwie nach oben hilft, oder?
Mensa und Dumsa. Die Vereinigung der besonders dummen Menschen mit Doktortitel. Naja, auf jeden Fall habe ich 6 Kinderriegel gegessen. Und ich habe immer, ernähre mich natürlich jetzt bewusst inzwischen. Ich bin ein Woker-Typ. Ich wohne in Wokistan. Ich bin für Cancel Culture. Ich finde, man sollte nicht alles sagen dürfen und so. Und jetzt habe ich aber rausgefunden.
Nobody is surprised.
Yes. Und jetzt habe ich aber was rausgefunden. Nachdem ich schon Nutella vor Jahren mich von Nutella gelöst habe, wegen Palmfett natürlich, isst man kein Nutella mehr. Auch wenn es einen natürlich günstig anlacht und wenn man weiß, dass Mats Hummels nur deswegen Nationalspieler geworden ist, weil er jeden Tag 3 Löffel Nutella in sich reinschaufelt. Das ist ja die Meistercreme, ist ja Nutella. Da wird man Weltmeister von, wenn man Nutella isst.
Was hast du herausgefunden?
Ich habe herausgefunden, dass nicht nur in Nutella Palmöl ist, sondern auch in komplett überall in Kinderschokolade. Ist auch alles voller Palmöl. Das Leckere ist bei Kinderschokolade, jetzt wenn man genauer hinschmeckt, dass man so ein bisschen noch den Orang-Utan rausschmeckt, der von der Palme fällt, wenn die Palme gefällt wird, um daraus Kinderschokolade zu machen. Es schmeckt so ein bisschen nach Orang-Utan.
Und was ist denn das für ein neuer Trichter jetzt von dir wegen Öl?
Palmöl?
Ja, aber nee. Also, aber wie kommt das? Wirst du jetzt irgendwie...
Ich finde, ganz ehrlich, sprich doch mal in deinem Privatbereich mit den Leuten, die da unter 18 sind, inwieweit das Thema Palmöl vermeiden da in das Bewusstsein von jüngeren Menschen ein. Also das ist wirklich Grundschul, würde ich sagen, Grundschulstoff. Das ist vor 15 Jahren schon an Grundschulen
unterrichtet worden. Ja, aber ist das jetzt die neue Agenda hier bei Fest und Flausch?
Nein, ich finde, wenn man es vermeiden kann, kann man sich einfach auch Nutella oder Nuss-Nougat-Creme ohne Palmöl. Schmeckt wirklich genauso. Gibt's auch echt ganz viel. Das kann man total einfach ersetzen. Das Ding ist aber, Kinderschokolade kann man nicht ersetzen. Es ist nicht ersetzbar.
Also du meinst, es gibt keine Möglichkeit, die anders herzustellen?
Es gibt keine Möglichkeit, eine Schokolade zu kaufen, die wie Kinderschokolade schmeckt. Und zwar genauso, aber ohne Palmöl. Und das finde ich ungerecht. Und das ist, möchte ich an dieser Stelle mal, wenn man mal ein bisschen was verändern kann in der Welt, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit, wo ich mal drum bitten darf, die Politik. Was ist das?
Der Zungenbrecher für die heutige Sendung.
Ach du Scheiße. Eine Diplom-Bibliothekarin ist Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin. Oh Gott. Ich habe einen Schlaganfall bekommen im zweiten Teil des Satzes.
Ja, wir machen Ich möchte den Zungenbrecher nicht.
Mach das, sag mal, lies mal vor.
Nimm mir den nicht.
Lies mal vor, bitte. Das
schaffe ich nicht. Ich krieg's nicht hin. Da ist irgendwie an meinem Kiefer oder so. Eine Diplom-Bibliothekarin ist eine Bibliothekarin mit Diplom. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin. Ey, gar nicht mal so schlecht.
Nicht schlecht.
So, und jetzt ihr zu Hause nochmal. Komm, den einmal musst du noch.
Eins, zwei, drei. Hep.
Wir machen gleichzeitig. Eine Bibliothekarin mit Diplom ist eine Diplom-Bibliothekarin.
Hohe Kunst der Diplomatie.
Duplo ist Palmöl.
Ja, in Duplo ist auch Palmöl. Im Kinderriegel ist leider Palmöl. Ich bin also im Grunde genommen nur durchs Abitur gekommen mit der Hilfe von gestorbenen Orang-Utans. Denn das ist das Ding. Der Orang-Utan ist wirklich einer der Affe, der für mich, obwohl das wahrscheinlich genetisch Quatsch ist, aber der für mich am nächsten am Menschen dran ist. Ich würde mit dem Orang-Utan ein Date machen. Ich würde Hannes Jenicke mal fragen, ob er eine Nummer vom Orang-Utan hat, und würde den Orang-Utan ausführen, und ich würde mich wahrscheinlich hinterher nicht so schlecht fühlen wie bei vielen Dates mit Menschen, die ich schon hatte.
Ich lese immer nur, wenn ich nach abends vorm Schlafengehen in Facebook in diesen Videos rumscrolle, gibt's immer nur Videos von Leuten, die einen Affen zu Hause haben, und irgendwann dreht der Affe durch und zerfetzt ihm das Gesicht, und der Typ hat nur noch ein halbes Gesicht und atmet durch so einen Schnorchel, und die Hände hat er ihm auch noch abgerissen. Immer nur so Albtraumgeschichten. Erst war es ein Affe, er war ein Freund der Familie, doch als sie ihn alleine ließen, brachte er das Kind um. Ich habe irgendwie immer nur so eine Geschichten, und ich kenne auch viele Amerikaner und Leute, also die näher irgendwie oder öfter, keine Ahnung, wegen Naturschutz, auf alle Fälle, viele haben Angst vor dem Affen.
Ja, aber vor Orang-Utans doch nicht, das sind nur die sanften Riesen, die Wale unter den Affen.
So wie Axel Schulz oder was?
Wie Axel Schulz?
Der wurde immer früher genannt.
Weil der sanfte Riese?
Ja, der weiche Riese wurde der immer
genannt. Nee, der weiße Riese, es war ein Waschmittel früher.
Nein, nicht das war das Wortspiel. Der hat beim Boxen eigentlich nur einen guten Kampf. Sorry, ey, hoffentlich hat Axel Schulz das nie. Aber er hat gegen George Foreman mal unentschieden geboxt, und damals hatte keiner auf ihn gezählt. Und es war wirklich ein guter Kampf. Man muss sagen, George Foreman hatte schon lange seine beste Zeit im Schwergewicht hinter sich, so, ne? Und Axel Schulz hat aus diesem Kampf eine ganze Karriere gebastelt, weil jeder Kampf danach war eher so mittelmäßig. Okay, das ist jetzt übers Knie gebrochen. Mich würde Axel Schulz locker wegprügeln. Aber danach war er eigentlich mehr der Fackelmann. Und er hatte in den Spitznamen bekommen, der weiche Riese, weil er auch so ein doch nicht so durchtrainiert war. Weil er
ein softer Typ war, der wie so ein Boxsack von der Figur
war. Und den ich übrigens sehr mag. Und das ist jetzt auch, und natürlich jetzt auch nur für einen so Hobby-Talk. Man muss ja jetzt inzwischen immer aufpassen, dass sich an die Person rangetragen wird. Wenn Axel Schulz mich trifft, kann er mir wahrscheinlich immer noch einen guten Uppercut geben.
Wenn Axel Schulz dich trifft, dann liegst du auf dem Boden. Zack, fertig.
Ja, glaube dann will ich, ja.
Hat sich Axel Schulz im Kampf mit George Foreman vielleicht auch angesteckt mit dieser Liebe für Grill und Haushaltszubehör? Weil bekannt geworden ist George Foreman ja eigentlich erst für den George Foreman Grill, der ja teilweise im deutschen
Fernsehen... Den ich zu Hause hatte.
Du hattest den George Foreman Grill?
Ja, ich hatte den Original George Foreman Grill.
Von ihm, den
einzigen.
Und der
hat nicht so lange gehalten. Inzwischen habe ich einen ganz normalen Kontaktgrill, der schon viel länger hält. Ich war super enttäuscht, weil eine Sache habe ich nicht verstanden. Also damals in meiner ganz großen Steakphase, der George Foreman Grill sorgt dafür, dass das Fett rausläuft aus dem Fleisch. Und das Fett ist der Geschmacksträger. Ja. Und wenn das Fett raus ist, dann schmeckt es nur halb so geil. Deswegen habe ich den George Foreman Grill nicht so ganz verstanden, habe es ein paar Mal ausprobiert und habe ihn dann irgendwie frustriert an jemanden weitergegeben. weiter verschenkt. Obwohl der arschteuer damals war.
Ja, das war damals ein Fernsehding. Und Axel Schulz ist, glaube ich, im Kampf, während des Kampfes hat George Foreman, als sie da zusammen mit dem Box, mit den Fäusten aneinander waren, mhm, mach mal irgendwas mit Fackel, mach mal irgendwas mit Grill, und hat ihm mal ins Ohr geflüstert, ins Boxerohr reingeflüstert.
Der hat ihn während des Kampfes das ganze ein Stück vom Ohr abgebissen und auf den George Foreman Grill gelegt. Und hat ihm das danach zum Essen angeboten. Und es hat so gut geschmeckt, obwohl es sein eigenes Ohr war. Und er hat gesagt, das muss echt ein geiler Grill sein. Also, dann mach doch auch was in diese Richtung. Und dann hat er Fackelmann gemacht.
Aber er hat vor allem immer eine Fackelmann-Kappe aufgehabt und hat mich eigentlich nicht näher an die Produktwelt von Fackelmann rangeführt. Ich hatte in meiner allerersten Wohnung, das war auch, die allererste Wohnung war einfach geil, weil einfach alles in einem Raum war. War ein Raum und ein Badezimmer. In dem Badezimmer war ein Toploader. Also nicht die Band.
Deine allererste eigene Wohnung.
Meine allererste eigene Mietwohnung, als ich ausgezogen bin in Bremen. Und da bin ich eingezogen und das war also alles in einem Raum. Und ich habe in demselben Raum, in dem ich das Wohnzimmer war, war auch die Küche und das Schlafzimmer. War alles in einem Raum. Wie so ein großes Jugendzimmer, nur halt alleine, ganz alleine.
Waren da viele Pizzakartons auch?
Nein, nee, gar nicht. Ich bin immer zum Italiener in der Bismarckstraße gelaufen, habe dann da Spaghetti Bolognese gegessen und zwar jeden Abend. Jeden Abend, ja. 2 Jahre. Und dann war ich auf jeden Fall, gab es in meinem Badezimmer einen Toploader, den man von oben beladen konnte, weil das Badezimmer so eng war. Und dann hatte ich von Fackelmann so ein an die Wand montierbares Rack, wo man die Wäsche aufhängen kann. Habe ich bei der Metro gekauft. Habe ich mir noch von einem Verwandten, der in der Selbstständigkeit war damals, habe ich mir den Metro-Ausweis ausgeliehen. Ich hoffe, es ist jetzt verjährt. Ich weiß nicht, kriegt man eigentlich Ärger, wenn man, obwohl man nicht berechtigt ist, bei Metro einkauft? Ist das sowas wie Finanzamt bescheißen?
Ja, das ist, damals war das, haben wir auch schon öfter drüber geredet, damals war das der goldene Pass in die Welt der absoluten. Also es war eigentlich, ganz ehrlich, habe ich auch schon mal gesagt, ich fand das Mysterium Metro geiler, als wenn ich da drin war. Weil das war mir zu anstrengend, dass das so groß, diesen hohen Paletten, so hoch da, man konnte manchmal gar nicht richtig sehen, was da drin war in den Paketen.
Diese hohen Regale. So ja, und man fängt immer an, man macht immer so ein Overbuying. Wenn man nicht, man könnte natürlich ein kleines Stück 400 Gramm Serrano-Schinken kaufen, aber du gibst mir so einen ganzen Schweinebein da raus. Was ist los, Olli? Hast du was im Mund?
Ja, ich habe irgendwas im Zahn. Ich bin kein Mann für die Metro. Ich finde, Metro brauche ich nicht.
Mhm. Boldest Statement.
Ja, ich finde das ein starkes Statement. Olli Schulz, kein Mann für die Metro. Ha.
Ja, ich weiß nicht. Also, naja, gut. Auf jeden Fall.
Lass uns heute noch ganz kurz.
Machen wir heute die großen 5?
Wir machen die großen 5 heute. Und zwar hat mir Dani geschrieben, nämlich eine Sache, die man mal schnell durcharbeiten kann. Keine großen 5, die man, sag ich mal jetzt, die über Stunden dauern.
Wir wissen es noch nicht. Das kann sein, dass das auch länger dauert. Wir haben schon große 5 gemacht, wo ich gedacht habe, ich bin irgendwie, kann die Anschlusstermine noch einhalten. Und dann waren wir da 2,5 Stunden dran am Rumdiskutieren. Inklusive Krieg und Diskussion und alles und so. Weißt du, wie das ist bei uns manchmal?
Jean-Luc Godard ist gestorben, ne? Und eine Sache, ganz kurz,
sorry. Jean Pütz ist gestorben.
Nee, Jean-Luc Godard ist vor einigen Wochen gestorben, französischer Regisseur gewesen, hat starke Impulse in den Autorenfilm damals gesetzt, genauso wie François Truffaut. Die beiden waren zuerst allerbeste Freunde und haben sich dann tatsächlich öffentlich so stark gestritten, dass sie sich bis zu dem Tode von François Truffaut, der leider schon 84 war, der ist an einem Gehirntumor erkrankt und dann auch gestorben, nie wieder miteinander geredet haben. Und Godard schickte an seinem alten Freund einen Brief und schrieb ihm: Du bist ein verdammter Lügner und Verräter. Es ging damals um die Auslegung von Kultur und Kunst und welcher Weg der richtige ist, der von Truffaut oder der von Godard, die sich da beide, das ist jetzt auch alles zu viel Nerdquam und ich werde es wahrscheinlich nicht perfekt wiedergeben. Aber Truffaut hat eben dann nachher, also erstmal hat Godard ihm geschrieben: Ich halte dich für einen gottverdammten Lügner und Verräter. Truffaut antwortete mit einem 20 Seiten handgeschriebenen Brief, in dem er sich die Wut von der Seele schrieb. Er schrieb: Du musst immer eine Rolle spielen und diese Rolle muss deinen Prestige nutzen. Du bist die Ursula Andres der Militanz. Du machst deine kurzen Auftritte gerade lang genug für die Fotografen mit ihren Blitzlichtern. Du machst 2 oder 3 überraschende Bemerkungen und dann haust du wieder ab in deiner Wolke selbstsüchtiger Mysteriosität. Du bist nichts anderes als ein Stück Scheiße auf einem Podest. Bis zum Tode von Truffaut 1984 haben die beiden nie wieder im Wort miteinander geredet.
Sind wir?
Ist mir gerade, weil ich habe die Screenshots hier, weil ich habe hier meine großen 5 drin und ich komme da nur drauf, weil ich hier so durch mein Handy scrolle und hier sind Screenshots von Sachen, die ich interessant finde und deswegen komme ich gerade auf diese Geschichte, weil ich die, glaube ich, schon vor ein paar Wochen vorlesen wollte.
Ich habe letztens gesehen, dass Jean-Luc Godard dabei war, als ein Google-Auto an ihm vorbeigefahren ist. Also der ist quasi in,
stimmt,
verewigt, stimmt, bei Google Maps, kann man sich das angucken. Ich schicke dir gleich mal den Link. Oder man kann auch im Internet mal gucken. Googelt man Godard, Google. Der ist, stand da einfach ein bisschen schlabberig, ein älterer Herr schon, stand da so dran rum. Überhaupt kenne ich mehrere Geschichten, wo Menschen, die schon längst verstorben sind, noch immer bei Google Maps rumgeistern.
Aber was ich noch immer, Jan, und ich weiß nicht, ob wir das jemals, okay, wir springen heute ein bisschen in der Mittwochssendung,
ja,
aber,
so, ist nun mal
aber
so.
Dafür ist sie da. Aber eine Sache, die wirklich aber witzig ist, als wir beide uns im Grill Royal getroffen haben, ich weiß, wir haben es, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, aber ich muss es nochmal kurz ausführlich erzählen, habe ich dich gefilmt, wie wir danach, bin ich mit dem Wagen weggefahren,
ach, du ja,
mit
dem E-Roller. Das haben wir noch nicht
erzählt. Ich weiß nicht, ob wir schon in der Sendung
erzählt haben. Nee, haben wir nicht in der Sendung erzählt, stimmt.
Stimmt, es ist eine unglaubliche Geschichte, weil ich gerade das Video nochmal gesehen habe. Es ist in meinen Highlights, ich habe super wenig in meiner Insta-Story, aber es gibt
das
einmal...
Highlight, mich beim Rollerfahren.
Ja, nee. Schön mit und dann habe ich eine kleine Story gemacht, Jan, wie er da seinen Arsch rausstreckt und habe ihn gefilmt.
Wieso Arsch raus? Ich habe einfach einen schönen Hintern, ist einfach so.
Ja, einen schönen einen kugelrunden Hintern. Habe ihn gefilmt und habe daraus diese Insta-Story gemacht, dass ich einen Typen verfolge, die ganz süß war, finde ich, und die habe ich auch in meine Highlights gepackt, unter dem Titel, glaube ich, Assis. Mhm. Und was wir dann am nächsten Tag erfahren haben, ist, und das könnt ihr auch mal genau sehen, in dieser Story, während wir beide da rumlaufen, läuft Susanne Wündisch, unsere Redakteurin, die Chefin
der Sendung eigentlich.
Die Chefin Sendung, ohne die kommt hier nichts irgendwie in eure Ohren, die eigentlich wirklich jede Folge dafür sorgt, dass das hier alles irgendwie akkurat ist, was hier passiert und uns schon lange an unserer Seite ist, läuft durchs Bild und ist zu sehen, wie sie links joggt zweimal. Ich fahre am Anfang, da ist diese diese Brücke da, keine Ahnung, und dann kommt sie von links und läuft durchs Bild, während ich Jan filme und weder dir, weil ihr lauft auch in ein paar Sekunden, das kann man auch in dem Video sehen, synchron nebeneinander und ich filme Jan und uns beiden fällt nicht auf und Susanne auch nicht, dass wir drei da gerade auf diesem Video sind, beziehungsweise ich euch beide filme.
Ja, das ist wirklich und Susanne muss man auch sagen, die hatte nichts bei diesem Treffen, also wir wussten gar nicht, dass Susanne da ist und dann hat sie hinterher, ich habe das gerade gesehen, ihr habt mich vorhin gefilmt. Ich so, was? Das heißt, wir waren... Ja.
Völlig und wir zufällig. Haben nicht gewusst, dass Susanne da ist und vor allem in der Ecke hätte ich Susanne jetzt nicht eingeordnet.
Susanne
ich wusste nicht,
dass sie in so einer teuren... Also in so einer teuren Gegend läuft Susanne doch gar nicht
rum. Hätte ich nicht gedacht, dass sie in so einer teuren Gegend wohnt und joggt. Aber...
Ach, come on.
Muss ja gut laufen mit unserem Podcast.
Das ist aber keine Gegend, wo man überhaupt joggt. Das ist total unübt. Also ich weiß gar nicht, warum joggt man denn da?
Da müssen wir Susanne noch mal fragen. Auf alle Fälle ist mir das gerade... Es ist ein aberwitziger Zufall in Berlin, dass sie uns da in dieser... Also könnt ihr euch jetzt alle angucken, wenn ihr Lust habt, ist noch in den Highlights. Das nebenbei. Jetzt aber endlich kommen wir zu der Rubrik, zu der wir schon lange kommen wollten. Danny hat mir geschrieben, er wünschte sich von uns einfach mal, dass wir mal überlegen würden... welches die großen 5 olympischen Sportarten wären, bei denen wir gefühlt am wahrscheinlichsten gewinnen würden.
Hier sind sie. Die großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 olympischen Sportarten, bei denen wir gefühlt am wahrscheinlichsten gewinnen. Das heißt, diese großen 5 sind im Grunde genommen Zeugnis unseres Größenwahns, unserer Überheblichkeit, unserer toxischen Männlichkeit und allem.
Ja.
Also es wird. Und,
ja, genau, das ist es.
Wieder psychologisieren. Dein Platz 5, ich bin gespannt.
Mein Platz 5, was ich nämlich glaube, ich würde auf alle Fälle eine Medaille im Bobfahren kriegen, weil ich würde einfach, da musst du zu zweit drin sitzen, ich würde einfach den Weltmeister fragen, ob ich mitfahren kann bei ihm. Weißt du, was ich meine? Weil da ist ja immer einer, der lenkt
und einer, der mitfährt. Ich bringe mein Gewicht ein. Ich habe es auch auf Platz 4 allerdings. Ich schiebe es immer auf 5, damit es nicht langweilig wird. Aber ich habe auch Bobfahren.
Ich springe beim richtigen Profi mit rein. Der Hunger mich vorher noch runter und Bobfahren wäre die Sache, wo ich echt denken würde, da könnte ich was reißen. A, mit dem Gewicht und weil ich auch glaube, dass mir Spaß macht. Ich bin Geschwindigkeitsfreak. Ich stehe auf schnelle Kurven. Ich stehe auf den Thrill. Ich brauche das manchmal, damit ich mich am Leben fühle. Ich brauche den Schmerz. Ich brauche die Aufregung. Und deswegen wäre Bobfahren genau das Richtige.
Kann ich nachvollziehen. Ist bei mir auf Platz 4. Ich habe es jetzt mal hochgeschoben auf Platz 5. Bist du schon mal auf einer Sommerrodelbahn gefahren?
Ja, einmal. Fand ich super.
Ja, weil das ist ja da quasi das, eine Trockenübung fürs Bobfahren. Und man hat so ein bisschen die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu regulieren, sich da mal reinzufühlen. Ich muss sagen, ich bin auch Geschwindigkeitsfreak eigentlich, aber ich finde einige, also gerade so in Österreich gibt es schon so Sommerrodelbahnen, wo man sich denkt, das machen so die knallharten, ausgedacht von dem besoffenen Typen, der sich jedes Mal an Weihnachten irgendwie, wenn er von der Hütte runterfällt, dass irgendwie beide Schlüsselbeine bricht oder sowas. Also ja, wahnsinnig schnell und für Experten gemacht und da muss man ja dann einfach die Bremse loslassen, damit man schnell fährt und wenn man ganz runterdrückt, gibt man Gas und ich never ever schaffe ich, dass die Bremse, also das schaffe ich nie eigentlich. Ich glaube, so richtig schnell olympischen Bob, das ist echt krass, glaube ich. Ich glaube, es ist ziemlich krass.
Da kotzt du auch im Strahl. Da musst du wirklich dich rantasten an diese Geschwindigkeit, glaube ich auch. Und du bist, das ist ja auch gefährlich. Ich meine, das Ding kann leider aus der Bahn auch fliegen, ne?
Ja, oder es kippt einfach um und dann rutscht du da so 2 Minuten lang einfach auf der Seite runter. Das ist auch scheiße.
Ich will jetzt nicht den Hochmoralischen machen, aber wo wir gerade über so Skifahren auch reden oder Bobfahren und um Wintersport. Erst werde ich nie vergessen, wie wir 2013 mit Antonia aus Tirol für Schulz in the Box gedreht haben und dann mit dem Hubschrauber zu verschiedenen Gletschern geflogen sind, wo verschiedene Après-Ski-Party-mäßig die Leute abgegangen sind, wo dann sie auch gesungen hat. Dann kam noch ein anderer Typ, der gesungen hat. Dann kam noch Igge Hüftgold oder so. Also so richtig, da wurde druckmäßig betankt. Also wirklich härtestes Besaufnis. Und die alle waren voll. Und dann auf die Skier. Und dann alle so steile Pisten runter. Und ich war da nüchtern, weil ich da drehen musste. Und ich hätte mich selbst nüchtern da nicht mehr hingewackt. Nicht mit dem Schlitten. Ich würde nicht mal zu Fuß da runter versuchen zu laufen. Und die sind da. Und es ist ehrlich gesagt, da ist noch wirklich ein bisschen frei.
Ja, aber das frei. Schöne ist, dass erledigt der Klimawandel wird das, oder die Erderwärmung, die Menschen gemacht, da wird das eh erledigen.
Aber ich habe gedacht, es ist ein Wunder, dass da nicht mehr passiert. Teilweise sind die Typen da echt wirklich runtergepäst. Nicht nur die Typen, auch die Frauen. Und vorher gab es da echt 8 Jager im Kopf. Keine Ahnung, ob inzwischen da was, aber ich fand das echt unheimlich.
So. Ich mache mal meinen Platz 4, weil der Platz 5 deckungsgleich ist. Auf Platz 4 ist bei mir keine Wintersportart, sondern es ist eine Disziplin der Leichtathletik. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum ich glaube, dass ich das gewinnen würde. Ich bilde mir immer ein, beim Diskuswerfen, dass ich irgendwie ich habe so lange Spinnenarme und bin also nicht sonderlich muskulös, wahnsinnig attraktiven Hintern natürlich. Wer weiß, ob das quasi mein Körper, ohne dass ich das weiß, weil ich das nie gemacht habe, die perfekte Physiognomie hat für Diskus, also so die Hebelwirkung bei mir, so eine ganz seltene Disposition, die aber noch nicht entdeckt ist, weil ich natürlich keinen Bock darauf habe, das auch zu machen und so. Und selbst wenn ich es könnte, würde ich es leistungsmäßig auch nicht machen, weil mir das zu langweilig ist. Aber dass mein Körper im Grunde genommen für Diskuswerfen perfekt ist. Und dass ich wahrscheinlich, wenn ich mit mittelmäßig Kraft werfen würde, auf einmal einen krassen Weltrekord werfen würde, alle so, ey, wie kommt das denn?
Ich glaube auch, dass das was wird. Körperlich bist du gebaut. Du bist ich glaube, bei dir war einer von den Vorfahren ein Diskuswerfer.
Nee, ich bin es geht gar nicht mit Muskelkraft, sondern in mir ist so eine Art, weißt du, Hebelwirkung. Ein
Diskuswerfer.
Es ist wie so eine Hebelwirkung, wie so ein Flaschenzug, aber oder so ein Hebelwirkung-Ding halt.
Eine alte italienische Diskuswerferseele aus Rom.
Ja.
Doch, wirklich. Ich sehe dich gerade, ich sehe so eine Zeichnung von dir mit so einem Diskus-Ding. Und mein Platz 4 ist ganz ähnlich, wenn ich da gleich einsteigen darf. Es ist nämlich Speerwerfen. Speerwerfen, weil ich war früher
Das weiß ich, dass ich das nicht könnte, weil der Speer würde bei mir immer so nach... Ich werf den und dann kippt der so nach vorne, weil ich irgendwie das nicht in der Mitte nicht festhalte oder so. Das glaube ich
nicht. Nee, das ist eine Technik. Ich glaube, Speerwerfen, weil ich war bei den Bundesjugendspielen in Hamburg neben Bassam aus der Parallelklasse und Lars Eggers, glaube ich, noch, war ich ganz liebe Grüße. Bassam wohnt in Melbourne und wir haben tatsächlich noch Kontakt. Bassam Kurvi und ich haben immer noch Kontakt.
Bassam, grüß dich.
Ganz liebe Grüße. Wir telefonieren über Facebook. Er lebt inzwischen in Melbourne, hat irgendwann Hamburg verlassen. Bassam und Lars Eggers waren noch gut und wer war noch gut? Noch irgendjemand. Und wir waren die Besten mit 80 Meter oder so. Keine Ahnung, mit so einem Ball. 200 Gramm Ball, 80 Meter.
Aber kann das ist ja nicht Speerwerfen.
Aber das ist ja ähnlich wie Speerwerfen. Kannst du alles. Nee, auf alle Fälle habe ich super lange Arme. Ich kann auch immer noch. Das ist voll krass, was ich gemerkt habe. Auch eine Sache wieder am Älterwerden. Da bin ich am Meer und ich liebe Steine weit wegzuwerfen. Ich konnte immer weit werfen. Auf einmal werfe ich und hebel mir sofort den Arm aus. Und es hat den ganzen Tag wehgetan. Konnte den ganzen Tag den Arm nicht mehr bewegen. Ey, weil ich einmal.
Aber wie machst du das mit dem Training? Bist du im Training? Machst du Sport, Olli?
Ich mache momentan ein bisschen Workout, ja.
So ist es mit demselben Enthusiasmus, wie du aufhörst zu rauchen, oder?
Nee, ich bin momentan nicht am Rauchen, Jan.
Ja, jetzt gerade nicht. Aber
nee, auch nicht nach der Sendung, auch nicht vor der Sendung. Es läuft momentan ganz gut. Immer, guck mal, wie so ein Streber.
Ich interessiere mich halt für deine Gesundheit. Das ist auch für mich eine Wirtschaft. Deine Gesundheit ist für mich auch eine wirtschaftliche Frage.
Wenn ich dich mal wieder an die Wand stelle, wenn du Scheiße laberst, dann kommst du gleich wieder mit dem Raucherding. Da hast du wieder was. Und was ist mit dem Rauchen? Weil du weißt, dass du mich damit kriegst. Das ist meine Achillesferse.
Es ist wirklich deine Gesundheit, Olli, ist für mich letztlich ein wirtschaftlicher Faktor, zuallererst. Das weiß ich. Es geht nicht ums Menschliche.
Ich weiß das.
Und wenn du was hast, eine Krankheit, dann bitte so, dass du Podcast noch zweimal die Woche machen kannst.
Na, guck mal, ich bin für dich, weil ich weiß, dass du mir nicht ersetzen kannst. Ich könnte dich einfach mit Florian Schröder ersetzen. Wäre nicht mehr ganz so geil, aber könnte ich auf alle Fälle versuchen erstmal. Vielleicht wird der Schwindel nicht auffliegen. 2-3 Sendungen lang.
Ja, ich glaube, es wird irgendwann, da hast du nachher Sendung immer so wahnsinnig schlechte Laune und weiß nicht warum. Irgendwie der Typ sieht gleich aus, aber warum habe ich schlechte Laune? Und dann fällt dir irgendwann nach 2-3 Sendungen auf, ja, fuck, ist Florian Schröder. Also netter Typ und so, aber...
Am Anfang, ich habe versucht zu verdrängen, aber Florian, du bist einfach nicht Jan, sag ich dann irgendwann.
Küss mich trotzdem. Wie, weißt du, wie so eine Beziehung, wo man dann versucht, so einen Ersatzpartner zu finden und dann bist du so 2 Wochen einigermaßen glücklich und versuchst dann in dem neuen Partner nur das vom Alten zu sehen. Und dann irgendwann ist auch für Florian das dann blöd, weil er sagt, ey, sag mal ganz echt, du findest mich doch gar nicht wegen mir gut, sondern weil du in mir einfach Jan siehst, sagst du dann.
Und, ja, was? Und dann? Und dann kommt alles raus.
Ja.
Na?
Naja, gut.
So, auf Platz 3 der großen...
Ja, habe ich jetzt hier, pass auf. Bei mir also, ist es,
Kinder, du bist dran.
Ja, bei mir ist es nämlich Curling. Ist eine Wintersportart und ich bin mir ziemlich sicher, die soll man nicht so... Und ich weiß, es gibt Leute, die schreiben jetzt, ey, Curling, mega anstrengend, ich trainiere mein Leben lang. Ja, ja, aber fickt euch mal ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, das ist ein riesiger Schwindel. Das ist sowas wie das Pyramidensystem, aber als Sportart. Das ist so eine Art, das ist im Grunde genommen ist das eine Berechtigung für Leute, die eigentlich nicht sportlich genug sind, aber die sich irgendwie mit dieser Sportart die Reisekosten zurückerstatten lassen vom Deutschen Olympischen Sportbund oder von Olympia, die irgendwie die Welt sehen wollen, aber nicht sportlich sind. Komm, wir denken uns das aus. Was denn? Ja, wir machen eine Sportart, die heißt Curling. Und dann werden wir und dann muss man, einer muss schrubben und der andere muss schieben.
Das Ganze, der eine schrubbt, der andere schiebt, ja.
Also auf Eis muss man, ist ein bisschen wie Buhl, aber ein bisschen richtig langweilig und man hat kalte Füße dann. Oh, das machen wir. Aber nicht, dass es auffliegt, dass es gar keine Sportart ist.
Aber ich finde, dadurch, dass der Sport so scheiße ist, wird das durch dieses affektierte Wischen, alles wird man da in die Irre. Man denkt, der macht da was super Krasses. Dabei wischt er extra so. Der könnte auch langsam wischen. Das wird aber nicht so dramatisch rüberkommen. Der wischt nur so schnell, damit nicht auffällt, dass das eigentlich kein olympischer Sport ist.
Und ich könnte beides gut. Ich könnte schieben gut und ich könnte auch gut wischen. Ich bin ein guter Feutler, ich bin ein guter Wischer. Ich sauge auch gern Staub zum Beispiel. Ist eine Stärke von mir und die könnte ich da, glaube ich, ausspielen. Und auch so eine Geschichte, glaube ich, das ist eine Sportart, wo Leute echt überrascht sind, dass ich das so gut kann und ich selber auch. Aber dann wird es von mir akzeptiert und auch von der Weltöffentlichkeit. Und dann ist ja der Typ, der immer eine Medaille nach der anderen im Curling gewinnt. Böhmermann wieder am Curling gewinnt.
Curling Master Böhmermann.
Das ist mein Platz 3.
Ich weiß nicht, warum du jetzt dann zuerst gesagt hast.
Ja, weil wir haben Platz 5 aber den gleichen. Da haben wir nochmal gewechselt.
Platz 3 bei mir ist Rudern, weil einer muss ja trommeln. Und wenn ich dann auch das der Typ bin, der da so trommelt und dann einfach bei den Finnen oder so, die sind, glaube ich, derbe gut.
Aber das Boot würde so Schlagseite haben, weil du viel zu schwer bist für den Trommler. Das sind so ganz kleine, sind das immer da vorne.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eineinhalb Jahre im Ruderverein gerudert. Im Vierer Riemen gerudert in Hamburg. Und das war das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Es war der krasseste Sport. Mein Rücken. Aber ich sag mal eine Sache. Ich war seitdem nie wieder so fit, wie ich zu der Zeit war, als ich gerudert habe. 2-mal die Woche. Es war ein Lehrer von meinem Gymnasium, von der alten Schule, der mich dazu überredet hat, in einen Ruderclub einzutreten. Und ich muss sagen, es war so anstrengend. Es war so krass. Aber ich war topfit zu der Zeit. Und ich hätte es gerne länger gemacht. Aber ich bin dann ja von der Schule gegangen und musste dann dementsprechend auch den Ruderclub verlassen. Also ich war 19 und habe dann irgendwann gesagt, jetzt ist Feierabend hier mit Rudern. Aber ich denke immer noch daran, was für eine krasse, geile Zusammenspiel das zwischen 4 Leuten ist, weil du auch immer das Ruder so drehen musst. Und wenn du so zu einer Symbiose und du peitscht da drüber, das war wirklich unglaublich. Das hat mir mega viel Spaß gemacht.
Ich hatte mal mit 18 hatte ich mal einen Zweier-Kajak und hatte wirklich 1,5 Jahre lang mal mit dem Kajak gefahren, bis ich auch festgestellt habe, es ist wahnsinnig anstrengend und bin ich mal mit Freunden oder Nachbarsjungen.
Hast du eigentlich einen Segelschein?
Geht überhaupt nichts an.
Nee, ich frage dich, ob du einen
Segelschein hast. Segelschein gibt es doch eigentlich gar nicht. Also ein Sport, Sportbootführerschein, Binnen
oder so. Nein, ganz normalen Segelschein.
Segelschein gibt es nicht.
Damit du segeln kannst, natürlich. Nein, ohne Motorisierung.
Da brauchst du keinen Segelschein.
Den habe ich in der Schule damals gemacht.
Keinen Segelschein.
Vielleicht brauchst du keinen Segelschein, wir haben einen gemacht.
Man braucht es aber nicht, das ist ein Fantasieschein, wie ein Fahrradführerschein.
Segelschein A.
Segelschein A?
Nee, hab ich nicht.
Nee, so ETP. Ich kann einen Kajakschein. Haben meine Eltern mir ausgestellt, hier einen Kajakschein. Kommt mit der Verpflichtung, dass du das Scheißding immer rein und raustragen musst. Liebe Grüße, Tura Bremen. Da war mein Kajak, lag das an der Lesum. Und dann bin ich irgendwann mit 2 Nachbarsjungs gefahren. Und die haben sich dann so einer Kajaks ausgeliehen. Ich war im Zweier. Und dann war die Strömung von der Lesum so krass, dass sie in Richtung Sperrwerk getrieben sind. Und ich habe voll Panik bekommen. Hatte zum Glück noch ein Seil an Bord und habe die kleinen Jungs dann abgeschleppt und habe die dann wieder zurück. Und danach bin ich nie wieder eingestiegen, weil mir das so krass war. Bei mir auf Platz 2 der großen 5 olympischen Sportarten, bei denen ich gewinnen würde, ist Bogenschießen. Weil, kann man mir auch nichts vormachen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe ein gutes Auge dafür. Ich bin augenmäßig, habe ich eine sehr gute Hand-Augen-Koordination. Also, da bin ich wahnsinnig gut
drin. Und da muss auch, man muss auch nicht viel machen, außer mal so ziehen. Ich mache das jetzt sehr pantomimisch vor und dann würde ich, muss man ja nur loslassen im Grunde genommen. Man muss ziehen und loslassen. Und im richtigen Moment und so, das kriege ich hin. Und
ich glaube auch. Bogenschießen. Wäre bei mir auch, hätte ich jetzt auch, habe ich nicht drin, aber Bogenschießen glaube
also
ich auch.
Also Bogenschießen auf Druck, also wenn jetzt keine Ahnung, die Orks kommen und man muss da oben auf der Zinne stehen und versuchen, möglichst viele Orks abzuschießen, da hätte ich einen Flattermann, würde ich da bekommen.
Aber Armbrust ist besser.
Ja, hatten wir früher auch so ein paar Assis, die immer so Zwillen mit Metallkugeln und Armbrüste hatten und so.
Hattest du auch einen in der Klasse, der schon ein Luftgewehr hatte, mit dem man sich dann nach der Schule getroffen hat?
Ich hatte einen in der Klasse, der eine Armbrust hatte bei sich zu Hause, aber das durften nicht mal die Eltern wissen. Und dann hat sich das bei irgendeinem komischen Waffenladen in Bremen, ey, gab es bei euch in Hamburg auch einen Waffenladen? Ja klar, ne?
Wo alle mal, bei uns gab es einen in der Schule. Oh. Bei uns gab es einen in der Schule, der hat von seinem Vater die Handgranate im Gebiet losgelassen. Der da, aber das ist kein Witz. Und ich hab vor vielen Jahren seinen Namen in der alten Sanft- und Sorgfältig-Sendung. Und dann kam eine E-Mail, eine richtig böse E-Mail. Deswegen wird dieser Name nie wieder. Da habe ich richtig Ärger für bekommen. Also
von ihm oder was, weil er die Handgranate losgeht?
Nee, weil er hat es auch dann geleugnet. Dabei war, hat also ich habe aus mehreren Quellen, dass Punkt, 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 dem, von seinem Vater die Handgranate. Pfft. Und es gab damals in Stelling, das hieß, also nicht beim Niendorfer Gehege, sondern bei der A7 in Stelling, da gab es ein Gebiet so in der Nähe vom Wördemannsweg, wie heißt die Straße nochmal? Ich glaube Wördemannsweg.
Knudelhof?
Und da gab es ein Gebiet, das war einfach ein riesiges Gestrüpp, ein Stück Natur, was da übrig geblieben ist. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Und da hat er die Handgranate losgelassen. Da war auch auf alle Fälle ein riesiges Sprengloch.
Warum hat der Vater eine Handgranate gehabt?
Weil er bei der Bundeswehr war.
Kannst du keine Handgranaten von der Arbeit
mitnehmen? Du darfst sie über Nacht mitnehmen, wenn du für zu Hause. Doch, du darfst eine mitnehmen. Eine darfst du mitnehmen. Pro Auge ein Ei.
Eine darf man mitnehmen. Eine Handgranate pro Woche darf man bei der Bundeswehr mitnehmen. Genau.
Auf Vertrauensbasis.
Aber schon, weißt du, wie bei der Brauerei, dass du eine Kiste Bier umsonst bekommst. Ja, bei der Bundeswehr kriegt man eine Handgranate pro eine.
Oder beim Griechen erstmal begierig eine Probierportion. Also, dass du mal eine kleine mitnehmen darfst.
Es gibt ja Leute, die wohnen in so Gebieten, wo noch Kämpfe waren. In Bremen war das nicht so. Es gab da zwar Kämpfe, ich glaube, die Briten haben Bremen befreit nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg. Aber es ist nicht so der Ort. Es gibt halt Fliegerbomben natürlich überall, aber es gibt dann auch so, gerade zum Beispiel im Hürtgenwald oder in westlich von Aachen oder an der deutsch-belgischen Grenze da in der Westeifel. Da gibt es noch von der Ardennen-Offensive 44, 45 noch wahnsinnig viel Überbleibsel. Es gibt ganze Waldgebiete, in die man nicht rein darf. Auch in Ostdeutschland gibt es noch viele so Gebiete. Und ich weiß aus ganz sicherer Quelle, aus mehreren Quellen, dass Leute, die da aufgewachsen sind, dass das schon so ein Mutprobending war, mal in Hürtgenwald reinlaufen und mal gucken, ob man eine Handgranate findet mit einem Suchgerät und sowas. Da hat mein Vater mal früher gesagt, weil der ja, ist ja vom Fach gewesen, der war erst beim BGS und hat auch mit Sprengstoff zu tun und so eine Scheiße. Ey, Alter, wenn du irgendwas bist, ja, wenn du irgendwas findest, eine Patrone oder sowas. Weil früher, er hat auch von sich erzählt, die früher in irgendwelche Steinbrüche oder hinterm Schießstand rumgelaufen sind, früher in Bremen-Marsel, am Schießstand in Lesum, und haben die einfach so scharfe Patronen oder irgendwas, was sie da so gefunden haben, mitgenommen und mit dem Hammer draufgehauen und zum Knallen gebracht und sowas. Und da hat es wohl auch echt Verletzungen gegeben. Hat er uns immer gesagt, ey, wenn ihr irgendwas findet, was aussieht, wie als wir das explodieren können, auf jeden Fall sofort die Polizei rufen. Weil wohl echt öfter mal in so Gebieten Kinder so Sachen mitbringen und dann auf einmal die Eltern, was ist denn das? Ja, eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich.
Kaboom. Ja. Spuren des Krieges auch jetzt 2022 immer noch zu finden. Immer noch Einschusslöcher an diesem Bunker da hier in Berlin. Auch in Hamburg gibt es noch einen. Also,
ja, Einschusslöcher gesucht wird,
finde ich.
Einschusslöcher geht ja noch, aber so Handgranaten, die man dann irgendwie ausbildet, ist nicht so.
Es werden auch immer noch Sprengkörper gefunden, immer noch. Ey, es passiert mindestens 2-3 Mal im Jahr, dass hier meistens im Grunewald noch irgendwo im Spreng, die haben, weil da so viel gefunden wird, haben sie einen Sprengplatz da wieder eröffnet vor ein paar Wochen im Grunewald, der immer noch glüht. Keine Ahnung, warum der da immer noch war und ist. Aber da wurden vielleicht alle Sachen hingebracht. Jan, wir kommen völlig ab von unserem Hauptthema.
Ja, ich habe doch gesagt, wir wird eine lange große 5. Apropos Sprengkörper, Olli.
Auf Platz 2.
Dein Sprengkörper. Was ist, kann der gut, dein Sprengkörper?
Auf Platz 2 bei mir, oder sind wir schon bei 1?
Nee, bei 2.
Ist gehen. Ja, einfach gehen, schnell stimmt. gehen, dieses Gehen. Ich finde, das kann jeder. Dafür muss man, das sieht einfach aus, als wenn du so, das ist ja der Gag ist alt, du siehst ja aus, wenn du dringend auf Klo musst, wenn du ja immer dieser, du darfst ja nicht laufen, du musst gehen, super schnell gehen. Und ich glaube, das kann ich auch. Und wenn ich das ein Jahr trainiere, dann mache ich jeden schnell Geher. Also ich komme da ganz, also ich gehe sowieso so viel mit Jugendlichen im Wald, jeden Tag. Ich bin jeden Tag so viel am Gehen.
Ich finde, bei Gehen ist das Blöde, dass du ja immer einen Schiedsrichter brauchst. Weil das Schlimmste beim Gehen, was man, also man darf natürlich, man muss schnell gehen, aber ich glaube, der Unterschied zum Laufen ist, dass immer mindestens ein Bein auf dem Boden bleiben muss. Das heißt, du kannst ja schummeln. Das heißt, wenn einer mal nicht hinguckt, dann kannst du mal schnell laufen und alle, hey, ja, wieso? Ich bin schnell gegangen. Nee, du bist gelaufen. Und es muss ja, einen Schiedsrichter geben, der immer, jeder Läufer braucht einen Schiedsrichter, der kontrolliert, dass sie nicht zwischendrin mal laufen.
Und wenn ich eigentlich ab kann, dann sage ich einfach, du bist gelaufen. Und auch wenn er das nicht ist, kann es ja nicht beweisen.
Ja, aber es wird, glaube ich, bei Olympischen Spielen wird, glaube ich, haarscharf kontrolliert. Da darf man auf gar keinen Fall. Da gibt es, glaube ich, Abzug oder sowas. Das ist auch echt so. Wenn du beim Gehen läufst, dann kriegst du Abzug. Ja, kriegst du Strafpunkte. Ich weiß,
das Schlimmste beim Gehen ist, wenn du anfängst zu laufen. Du darfst nicht laufen beim Gehen.
Aber was für eine Idee auch, ne? Wir machen jetzt eine Sportart, aber nicht laufen, sondern gehen. Warum?
Ja, warum eigentlich? Wenn du laufen erstmal viel schneller bist, es sieht viel besser aus, athletisch. Wollen wir gehen nicht versuchen, aus der Olympiade rauszuekeln? Wie beschissen ist gehen eigentlich? Ja, gehen mal ganz ehrlich jetzt. Du gehst, das sieht ungesund aus. Das kann nicht gut für ein Ischias sein.
Für die Hüfte. Ja, und ich glaube auch, da lösen sich doch diese komischen Oberschenkelhälse aus den Pfannen irgendwann. Was wird ja so mit dem Po hin und her gewackelt eben immer.
Ist wie German. Und die haben immer so einen kleinen, die sehen so mega dünn, haben so einen kleinen Hip-Hack irgendwie an der Seite, wo sie irgendwie Haribo drin haben zum Naschen, wenn es gehens und dann immer so eine Cappy auf und sehen mega gestresst aus und gehen so ganz schnell. Ist irgendwie scheiße gehen. Echt jetzt.
Ist eine stressige Sportart, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das gut. Du bist ja ein Typ, du bist ein Beintyp. Also deine große Stärke, meine große Stärke zum dritten Mal jetzt in dieser Sendung, ist wirklich das Gesäß. Und bei dir sind es echt die Oberschenkel. Du hast wirklich so
die Oberschenkel wie Fußgänger.
Wie Venus Williams. Hast du Oberschenkel im Grunde? Wie das Venus stimmt. Und Serena Williams.
Beide zusammen. Meine Oberschenkel heißen auch Venus und Serena. Wirklich.
Bei mir auf Platz 1 der großen 5 olympischen Sportarten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da sehr gut drin bin und dich gewinnen würde, ist natürlich Reiten. Weil, ey man, come on. Du machst ja echt nix. Du sitzt da und kannst...
Ey, eine Einheit bilden mit dem Pferd.
Ja, aber ganz ehrlich, hallo. Ich würde mir ein Pferd ranzüchten, was gar nicht der Tag der deutschen Einheit mit dem Pferd. Ich würde mir ein Pferd ranzüchten, was dem die Einheit scheißegal ist. Das kriegt von mir ein bisschen, keine Ahnung, Pep ins Futter und dann läuft das, springt das da allein über diese Dinger drüber. Ich glaube, das ist im Grunde genommen ist es ein Sportart für Chefs. Das ist Sport machen lassen.
Du musst das Pferd instrumentalisieren für deine Belege.
Einfach machen. Ich bin nicht jetzt so vom Typ, bin ich nicht so der Unternehmer. Habe ich immer ein komisches Gefühl und dann, wenn man das, also finde ich uncool. Es gibt ja Leute, die sind Unternehmer-Personalities. Die finden es total geil, das Gefühl zu haben, dass sie Menschen besitzen. Und eine Struktur, in der Menschen organisiert sind und das fühlt sich dann so an, als würden sie Menschen besitzen. Und ich finde das eher nicht so gut. Aber ich kann mir vorstellen, bei Pferden würde ich das gerade noch so über meinen Schatten springen, dass ich das Pferd wirklich als so eine niedere Kreatur sehen würde, dass mir eine Goldmedaille ranreitet. Und ich bin einfach oben am Handy und check irgendwie iMessage die ganze Zeit. Und
also wahrscheinlich würden dann so zwei drittklassige Comedians darüber Witze machen, dass du mit dem Pferd da irgendwie...
Nee, ich finde das prinzipiell, also die Sportart selber finde ich auch scheiße. Also ich bin auch nicht dafür, dass Pferde Sport für Menschen machen. Nee, aber solange das olympisch... Findest du geil?
Ich finde nur eine Sache geil. Hm. Ich finde diese ganze Kult... aber Pferderennen, das Pferd ist zum Rennen gemacht. Pferderennen aber bin ich auch
nicht,
oft gewesen...
Aber nicht auf der Trabrennbahn.
Das Pferd ist wo nicht, denn sonst? Das, auf der Wiese oder
das
was?
Das Pferd ist nicht dafür gemacht, dass da Leute mit Hüten drumherum stehen und darauf wetten, welches Pferd das schnellste ist. Never
aber
ever.
Weißt du was? Und dann ist da ein Maulwurf, der geht mal ganz nach oben. Dann kommt das Huf direkt auf den Kopf vom Maulwurf. Ist der Maulwurf tot? Ganz ehrlich, die Trabrennbahn ist wenigstens gesichert dafür. Das ist für Pferde gemacht.
Pferderennen für Maulwurfschutz ist eine interessante Argumentation vor Gericht. Warum haben sie in ihrem Garten eine Pferderennbahn aufgebaut? Verkehrt rum. Zum Maulwurfschützen. Nee, was?
Mein Platz 1.
Jetzt kommt's.
Judo. Nee. Ich drehe so gut Handgelenk. Okay, dann Dart.
Nee. Du hast schon Judo gesagt. Ich bin Judoka, wärst du vielleicht nicht wusstest. Ich bin Judoka.
Ja, aber ich mach dich im Judo fertig, weil ich so lange Arme hab. Doch, ich weiß, wie man die Handgelenke so umdreht bei jemandem.
Merkst du nicht, dass das schon
gesprächsdiskursiv nutze ich doch immer schon den Schwung deines Angriffs, um dich quasi mit deiner eigenen Energie auf dein eigenes Kreuz zu legen. Ich bück mich einfach.
Ich bin passiver Angreifer. Ich greife nicht an, sondern du musst schon den ersten Schritt machen im Judo. Und irgendwann musst du den Schritt machen. Im Judo? Weil die Zeit läuft ab und du willst gewinnen, weil du bist viel karrieregeiler als ich und du willst da oben auf dem Treppchen stehen. Nee. Und ich warte einfach.
Beim Judo wird es meine Zeit. Wir kriegen beide dann Strafen.
Weil wir uns angucken, wie lauernde Tiere.
Ja, also beim Judo bin ich auch mal passiver Kämpfer gewesen. Weil meine aktive Judo-Phase in den Beginn meiner Pubertät reinfiel und ich einfach keinen Bock hatte, andere Menschen anzufassen.
Und ja, ey.
Nee, ich...
Judo
nein,
ist aber auch
nicht.
So, inzwischen gibt es so krasse Sportarten.
Du könntest nicht Judo. Doch. Never ever würdest du gewinnen bei Judo. Never.
Also gegen dich oder gegen die Judo-Meister?
Allgemein, never. Du würdest never ever gegen Judo, bei Judo gewinnen.
Doch.
Nein.
Ich glaube,
weil ich keine Ahnung von Judo.
Wenn er mich angreift, dann nehme ich mir einen Finger und knicke ihn um.
Das ist kein Judo, das ist auch, das gibt es Strafe, das gibt nicht.
Aber ich mache das so geschickt, dass es keiner sieht.
Nee, das geht nicht. Bleib mal beim Gehen lieber. Lass die Finger vom Judo. Kleiner Tipp.
Dann ist es,
kleiner Tipp aus der Judo-Community über mich. Lass die Finger vom
Judo. Du hast doch noch nie in deinem Leben Judo gemacht.
Ich bin Judoka.
Ja, was heißt Judoka?
Ich habe gekämpft von 11 bis 15.
Schick mal ein Foto im Anzug.
Sportgemeinschaft Aum und Fegesack.
Schick mal ein Foto im Anzug. Welchen Gürtel hast du denn gehabt?
Orange-grün.
Orange-grün?
Ja.
Zuletzt mit 15 oder was?
Ja.
Und hast du es jemals benutzt irgendwie? Du denkst jetzt auch, das ist so der heilige Sport, weil es der einzige Sport in deinem Leben ist, den du je gemacht hast. Als wenn du so ein Großmeister wärst. Lass uns auf die Judomatte gehen.
Wir beenden erstmal kurz die Rubrik.
Lass uns auf die Judo machen.
Nee. 5 definiert
Weihnachtsfest. Ernsthaft.
Und Schulz.
So, pass auf. Also, erstens. Sportart angefangen. Was ich fange jetzt nicht an zu lachen. Sportart angefangen. Sportgemeinschaft auch mal fair gesagt. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag bin ich runtergefahren. SHV, F-Jugend. So, habe ich gemacht, bis die Tore größer wurden. Da war mir das zu krass als Torwart da mit den großen Toren. Dann Judo. Zwischen 11 und 15. Judo, bist du wirklich, was lachst du mich aus oder rülpst du?
Nee, ich finde immer, es ist jetzt gemein von mir. Aber so wie,
was willst du jetzt sagen? Was willst du mir sagen?
Mann, deine Eltern haben dich zum Judo gezwungen.
Ja,
du selber bist doch nicht freiwillig dahin gegangen. Aber es ist sogar bei Medientypen, die ihr ganzes Leben nur aufs Handy gucken, so wie du. Da wird jede Sache
aus der Kindheit.
Ja, meine ich ja, aber jetzt, da wird jede Sache aus der Kindheit so getan, als wenn man so ein Großmeister und der hätte
Wer erzählt denn hier von irgendwie Handgranaten von Lars Eggers und den Handgranaten?
Und von das haben wir aber nicht.
Freunde in Melbourne, Alter. Ich habe Freunde in Melbourne.
Habe ich halt auch. Entschuldigung, wenn ich Freunde
Ich kann aber 80 Meter. 80 Komm, Meter mit dem Ball nicht. Geworfen.
Ich will die Judo-Geschichte hören. Ich finde es immer so geil, für eine Ernsthaftigkeit du da kommst. Nee,
wir zwei, Komm. Wir gehen beim nächsten Weihnachtszirkus, machen wir ein Judo-Match, Alter. Und du bereitest dich nicht... Ja, und das Selbstbewusstsein, was
Gerne.
Du... Komischerweise, deine sportliche Bewährungsprobe mit Timo Boll, da habe ich auch lange nichts mehr von gehört, ehrlich gesagt, was da passiert ist. Weiß man nicht
ja,
so
dann
genau.
Ja, wenn du mal einen Termin gehabt hättest, wo du und
ich hätte vier Termine gesagt. Hättest. Das war doch nicht mein Problem, wenn Timo Boll so beschäftigt... Was machst du als Timo Boll? Was hast du denn für Termine? Du bist Tischtennis-Typ, Mann.
Ey, hör mal auf darüber, weil ich wollte Timo Boll nochmal anschreiben und dachte, ich versuche nochmal einen zweiten Versuch, weil der ist bestimmt genervt, dass wir hier schon groß Trailer gemacht haben. Jetzt habe ich auch noch Meniskus, es nervt mich alles.
Du brauchst doch, aber, ja, wofür brauchst du denn ein Knie, bitte?
Beim Tisch musst du schnell mit dem Bein arbeiten, ist alles am Tisch. Echt? Was lachst du denn so?
Weißt du, wie es bei dir ist? Wir sind ja ungefähr gleich groß. Bisschen größer bist du, aber nicht viel. Wirklich 1-2 Zentimeter. Und wenn wir im Judo wären, dann wärst du so einer, sofort, wenn ich dich auf die Matte lege, mit einem Ogoshi oder so.
Ey, ich bin
du, oder, dabei. Das tut so weh. Ich spüre meinen Arm nicht mehr. So wird das dann.
Kennst du diese ganzen Kampfsportvideos, wo so ein Typ steht und dann immer nur so einen Arm bewegt, der Typ fällt gleich um. Das sind immer diese bescheuerten Großmeister hier und dann kommt so ein Typ und stellt sich von so an, so, ja hier die Schulter, da musst du nur einmal so machen und der Typ steht dann so und dann dreht er in dem Arm und dann kippt er um und denke ich, ja, aber das ist doch nicht die Realität auf der Straße, was du da versuchst gerade.
Mit Judo habe ich wirklich Bremen Nord überlebt. Also hauptsächlich, weil die Leute angefangen haben zu lachen, wenn ich in Kampf in stressigen Situationen gesagt, wenn einer mit einem Butterfly-Messer vor mir stand am Bahnhof viel gesagt, gesagt, ja ganz kurz, ich muss mir meinen Anzug kurz von zu Hause und meinen Gürtel. Und wenn du nicht wartest, hast du keinen Respekt vor. Ja, komm.
Leute, das war fest und flauschig. Viel zu lang wieder für eine Mittwochssendung.
Wir haben zu viel gegeben.
Wir
nehmen zu wenig. Oh,
Leute. Leute, macht's gut. Habt eine schöne Restwoche, ja? Passt auf euch auf.
Am Sonntag übrigens die Sendung, Olli. Ich werde in einem anderen Land sein. Ich werde von außerhalb berichten. Wo, das verrate ich noch nicht. Aber ich werde nicht mal auf dem europäischen Kontinent sein.
Wird noch eine interessante Sendung werden, weil ich bin nämlich auch nicht in Deutschland. Tatsächlich nicht.
Ich bin in Russland am nächsten Sonntag bei Fest und Flauschig, weil ich habe... Lass dich überraschen.
Schön für dich. Ich bin in der Ukraine.
Ja, dann können wir mal gucken, wer dann gewinnt. So, Leute, das war Fest und Flauschig für diese Woche. Boomer Cringe, Kalenderwoche 40. Habt eine schöne Restwoche, Leute. Ja. Und bis Sonntag.
Danke fürs Zuhören.
Ciao. Tschüss. Das ist eine absolute Frechheit, dass du mir Judo kaputt machst. Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll.
Jetzt tut mir jetzt auch ein bisschen leid.
Nee, was glaubst du, dass ich nicht Judo kann?
Glaubst du, dass ich nicht kann? Ich sehe gerade, dass das irgendwie was für dich bedeutet.
Das tut mir leid. Das bedeutet, weil so ich
wirst du sehen. Nein, echt jetzt.
Wirst du sehen. Du bist ein Typ, der draufhaut und du liegst auf dem Rücken. Ich habe im Haltegriff, Alter. Ich habe dich so im Haltegriff und zähle bis 10.
Mein Motto war schon früher immer, bei mir gibt es keinen Kampfsport, bei mir gibt es nur das Maul.